und herzlich willkommen hier zur 216. Ausgabe der Gegengrade. Und ich bin komplett durcheinander, denn ich habe gegen Kiel hier nicht vorsprechen dürfen, weil aus terminlichen Gründen. Und es ist jetzt quasi mein zweiter Podcast-Sieg in Folge. Das sind ganz neue Höhen. Es ist eine ganz neue Luft, die ich hier atme. Und ich freue mich sehr, über ein 3:2 auswärts bei Dynamo Dresden zu sprechen mit Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Anna, ich
wünsche
grüße
dir einen
dich.
Schönen dritten Advent. Wir nehmen am Sonntag auf.
Ja, herzlichen Dank. Das wünsche ich dir auch.
Vielen Dank.
Unglaubliche Dinge passieren. Ja, das schreit ja nach Therapiestunde, aber diesmal einer ganz anderen Art.
Ja.
Wie verarbeitet man drei niederlagenlose Spiele in Folge? Das ist in der Tat.
Das ist die große Frage.
Herausfordernd.
Also ich bin bereit, mich dieser Herausforderung zu stellen, sagen wir so.
Ja, ich durchaus auch. Es gab ja schon andere Zeiten insofern. Gehört das ja eher zu den angenehmen Aufgaben unseres Podcasts. Ja, Anna, unglaublich.
Ja.
Und vor allen Dingen, das ist ein Spiel, finde ich, was gar nicht so einfach zu bewerten ist, weil es ja zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten uns geboten hat. Wobei über die erste zu sprechen, ist auch schon nicht so ganz einfach, weil ich glaube, ich dachte, um es mal so auszudrücken, ich hätte mit Kaiserslautern schon das Team gesehen, was den vom Gegner aus gesehen, den schwächsten Saisonauftritt hatte. Aber was Dresden in der ersten Halbzeit, ich mag gar nicht das Wort anzubieten in den Mund nehmen, da auf den Platz brachte, das spottete ja jeder Beschreibung. Was war das denn?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das haben sich auch alle gefragt, die mit Dresden irgendwie positiv verbunden sind, von den Verantwortlichen, wahrscheinlich die Spieler selbst und die Fans erst recht. Also ich glaube, es spricht Bände, dass sowohl während des Spiels der Live-Übertragung als auch dann in der Zusammenfassung der Kommentator sagt, es ist mit Abstand das Schlechteste, was Dresden gezeigt hat in dieser Saison. Und ja sogar deren Trainer in der Pressekonferenz sagt, trotz dessen, dass sie sich ja in der zweiten Halbzeit echt berappelt haben, das muss man ja wirklich sagen, sie verdient verloren haben unterm Strich, weil es einfach so schlecht war. Und da schlagen ganz viele Herzen in meiner Brust, muss ich sagen, weil wir hatten jetzt ja wirklich auch durchaus dürftige Auftritte. Leider auch gegen hier den Nachbarschaftsrivalen sehr, sehr mäßig aufgetreten. Aber so an dem Punkt zu denken, jemand muss sich entschuldigen, war ich schon länger nicht mehr. Und es ist schön, wenn andere Vereine mich daran erinnern, dass man da hinkommen kann.
Ja, in der Tat. Das nimmt man dann durchaus gerne mit. Also was die auch im Spielaufbau für katastrophale Fehlpässe spielten, also teilweise zurückgespielt, aber in den Lauf eines Braunschweigers und ähnliches, also oder auch nicht nur in den Lauf, auch immer in den Stand eines Braunschweigers. Was machen die denn um Himmels Willen da? Also als Trainer, ich meine, ich fand das hoch anständig von Thomas Stamm, dass er da versuchte, vom Team abzulenken, die Schuld irgendwie auf sich nahm, weil ich meine, er hätte noch mehr auswechseln können, als ich glaube, nach 30 Minuten war es. Als er Amoako auswechselte, also nach 30 Minuten, das ist ja so Höchststrafe der Höchststrafe, aber irgendwie musste er natürlich ein Zeichen setzen. Na gut, gucken wir mal lieber ein bisschen auf die Eintracht. Kapitän Köhler zurück im Geschäft. Aydin und Belbel teilten sich so ein bisschen die linke Seite. Gomez spielte rechts, Häuser Yadimchi vorne, dann Conte drin. Das Ganze funktionierte vor allen Dingen in Bezug auf Chris Conte. Hervorragend. Das war ja etwas, der seinen Gegenspielern aus Dresden ja wirklich Albträume bescherte in der ersten Hälfte, auch wenn die den doppelten. Der machte mit denen ja, was er wollte. Ne? Das war in der ersten Halbzeit, das war schon ein geiler Auftritt. Ne? Sicherlich auffälligster Spieler auf dem Feld, nicht nur wegen seiner beiden Tore.
Ja, würde ich auch sagen. Also der Junge hat irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mag der den niedersächsischen Winter, ich weiß es nicht genau. Aber an dem kommst du im Moment nicht vorbei, und zwar in mehreren Sinnen. Also der Trainer kommt nicht dran vorbei, den spielen zu lassen. Und der Gegner kommt nicht an ihm vorbei, beziehungsweise er kommt nahezu an allem vorbei, was er sich gerade vornimmt. Und das finde ich schon phänomenal. Also ich mir erlauben darf, hier jetzt auf das 1-0 vorzugreifen. Da ist er ja nicht mal in seiner, sagen wir mal, Paraderolle, weil er ja einfach so auffällig schnell mit Ball ist. Aber da ist er ja eher wie Mittelstürmer platziert im Strafraum. Und mit ein bisschen Glück schließt er da dann eben tatsächlich zum Tor ab. Also alles, was offensiv Belang war an diesem Spieltag, hat bei ihm auf jeden Fall funktioniert. Das fand ich, also den, das ist auch, also natürlich gelingt ihm nicht 100%, wie auch so, und dann würde er auch nicht bei uns spielen. Aber dass wir aktuell jemanden haben, der so gut in Form ist, gefällt mir schon sehr gut.
Ja, weil man sagen, Glück ein bisschen in der Vorbereitung, dass er noch an den Ball kommt. Aber den Lupfer, das war ja nicht Glück. Das sah sehr gewollt aus, fand ich. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Klar, dass, also dass ein glaube, Gegenspieler vorbeikommt, das war schon ein Stück weit Glück. Also,
ich glaube einfach, dass, also da gibt es ja diese Expected Goals-Geschichte. Ich weiß nicht genau, wie sich die berechnet. Und ich glaube, aus der Position mit der Technik fehlen einfach viele Torschüsse. Also das meine ich. Natürlich, ne, das hat er so gewollt und das macht er natürlich auch super. Aber ich glaube, nicht jeder Versuch, den so unterzubringen, gelingt dann auch tatsächlich das.
Das stimmt, das stimmt. Das war schon vom Feinsten gemacht. Obwohl er ausgepfiffen wurde, genauso wie Kevin Ehlers, weil er mal in Dresden gespielt hatte, unterließ er übrigens fairerweise den Jubel im Stadion. Muss man ihm auch mal hoch anrechnen. Sehr faire Geste. Eintracht drückte weiter. Bell mit dem Schuss. Marie mit dem Ding anschließend nach einer Ecke, wo er wirklich frei aus 7 Metern vom Tor zum Volley kommt. Der war sicherlich nicht leicht zu nehmen. Da war aber schon irgendwie deutlich mehr drin. Also da hätte es schon gerne 2-0 stehen dürfen. Das holte Chris Conte dann in der 21. Minute nach. Und das war wieder so ein unnachahmlicher Lauf da über die Seite.
Der Kopfball von Ehlers, ne?
Ja, super antizipiert von Ehlers, genau. Ja. Das, was Eintracht in der Defensive gern mal unterlässt, hat er in der Vorwärtsbewegung klasse gemacht. Nämlich der Gegenspieler wartete auf den Ball, er sprintete nach vorne, köpfte ihn Richtung Conte. Der zog mal kurz einen Sprint an, haute das Ding in das lange Eck und 2-0 stand das. Ja. Und du hattest in dem Moment eigentlich nicht den Eindruck, da könnte noch viel anbrennen, Komma, sei denn Eintracht steht auf dem Platz. Man ahnt ja nicht schon Schlimmes. Gomez lässt da noch einen liegen, Schuss da noch abgefälscht. Ja, Dimchi kriegt noch eine Flanke, da muss er so ein bisschen komisch reinspringen. Heldschreiber allerdings auch klasse, das Ding. Bell zieht nochmal aus 18 Meter ab. Kurz vor der Pause, auch da wieder Schreiber hält das Ding. Also der Dresdner Torhüter hält sein Team ein bisschen im Spiel. Wann, Anna, hatten wir zuletzt dieses Gefühl, scheiße, wir führen nur 2-0?
Ja, also ich hatte in den letzten Wochen häufiger das Gefühl, scheiße, warum treffen wir nicht?
Warum treffen wir überhaupt nicht?
So. Genau. Das stimmt. Aber ja, total. Also gerade mit dieser Dominanz und dieser Überlegenheit Ende der ersten Halbzeit sind es dann 14-2 Torschüsse. Der erste Dresdner Torschuss kommt irgendwie in der 36. Minute, hieß es in der Zusammenfassung, das spricht halt alles Bände. Und eigentlich musst du schon den Deckel drauf gemacht haben. Ja. Es wird dann halt offenbar ganz gut gewechselt, dann nochmal zur Halbzeit von Dresden. Und dann Mitte der 60. Minute bringen sie Niklas Hauptmann. Das ist wohl deren Dreh- und Angel- und Schlüsselspieler, Der war angeschlagen, der hat auch das Spiel davor nicht gespielt. Deswegen war ein Einsatz von Beginn an für uns Gott sei Dank nicht möglich. Aber man hat dann schon gemerkt, dass Dresden, wenn es funktioniert, halt spielerisch doch einige Level höher spielt als das, was sie da in den ersten 45 Minuten gezeigt haben.
Gut, schlimmer konnten sie auch nicht mehr spielen.
Ja, das stimmt, ja, ist richtig.
Aber ja, dann muss man aber halt auch sagen, unterstützt von einem Defensivverhalten der Eintracht, was so, ja, sagen wir bis inklusive des zweiten Tors, also eigentlich so fast bis zur 60. Minute, auch in Richtung Hühnerhaufen tendierte. Also immer wieder dasselbe Muster, dass Dresden seine Leute tief schicken konnte, also Steckpässe spielte, die immer wieder durchkamen, die auch immer wieder gefährlich freiliefen. Da kam zum Glück nicht jeder Ball an. In der 54. war es natürlich schon so, das Tor geht ein gutes Stück erstmal auf den Coas Kappe, der einfach über den Ball tritt. Also das kann eigentlich locker klären, das Ding. Shit happens. RTH macht da auch nicht die allerglücklichste Figur. Der Ball war schon doof zu nehmen, aber ich glaube, ein Torwart seiner Klasse kann den weiter zur Seite ablenken. Ja. Der Nachschuss war halt einfach draufgehobelt. Der ging ja irgendwie gefühlt genau an Schulter und Ohr vorbei bei RTH halt eben. Das war auch immer ein Stück weit Pech. Normal verhält er den. Gut, dann war das Ding drin. Keine zwei Minuten später schon der Ausgleich. Nach eigentlich gewohnt alten Muster Hereingabe und es steht jemand mutterseelenallein im Strafraum. Ich bin ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt dachte ich, das kann hier nicht mehr gut gehen. Wie ging es dir?
Ja, ich hatte eine leichte Form von posttraumatischer Belastungsstörung in diesem Moment. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle hier vielleicht schon mal erzählt oder im Vorgriff eines Spiels gegen Dynamo Dresden. Es begab sich eins, dass wir eine Aufstiegssaison hatten, von der zweiten in Richtung der ersten Liga, und wir haben die ersten Spiele einfach komplett gewonnen. Es war alles super, alles lief hervorragend, und mein Bruder und ich hatten gute Laune und Zeit und haben gedacht, okay, cool, es läuft so gut, lass uns mal auswärts nach Dresden fahren. Da waren wir beide noch nicht, das ist bestimmt toll. Und dann haben wir uns in seinen 9er-Bus gesetzt und sind da hingefahren. Das ist nicht so trivial, weil hohe Sicherheitsbedingungen, und man muss da reinfahren und dann wird ein Käfig zugemacht und erst dann darf man aussteigen, damit niemand in den Käfig reinkommt. Mhm. Und dann führten wir zur Halbzeit 2-0 und dachten, boah, das haben wir uns hier irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. So ein bisschen, ne, das Stadion ist so leise und irgendwie niemand hat so richtig Bock. Und jetzt führen wir auch schon wieder und das ist ja schön, dann haben wir ein bisschen Spannung. Naja, wäre schon ganz schön gewesen. Lirum Larum, am Ende verliert die Eintracht 3-2. Und wir haben gedacht, ach ja, das meinen alle, wenn sie sagen, in Dresden ist es laut. Insofern, ich war in dieser Situation tatsächlich schon in diesem Stadion. Also Eintracht führt zur Pause 2-0 und fängt dann den 2-2 Ausgleich. Und es ist wirklich absurd. Weil du einfach natürlich deinen kleinen Gästeblock hast, aber keine Chance. Keine Chance. Also Magdeburg ist schon heftig. Dresden ist wirklich nochmal Next Level. Und dass wir das nicht verlieren, liegt nicht nur an spielerischen Qualitäten, sondern auch an Glück und an sehr vielen Nerven. Weil ich, also...
Ja, also das sagten ja selbst Hautigen wie RTH, sagten das, das hat schon Wucht in diesem Stadion, wenn es dann eben auch laut wird. Und da muss man sagen, das betonten, glaube ich, Trainer als auch diverse Spieler nach dem Spiel, dass Eintracht es halt schaffte, sich wieder überhaupt zu fangen, also zumindest defensiv so weit zu stabilisieren. Ja, es gab noch diesen einen Außenpfostentreffer, aus extrem spitzen Winkeln, wo RTH das Ding wieder so ein bisschen unglücklich abklatschen lässt. Aber an sich hatte man das Gefühl, okay, Eintracht bekam wieder überhaupt Kontrolle auf das Spiel. Nach vorne lief herzlich wenig, aber dieser Sturmlauf, der dann zu erwarten oder zu befürchten war von Dresden, der blieb dann doch aus. Und ich glaube, der einzig wirklich strukturierte Angriff der Eintracht in der gesamten zweiten Halbzeit führt dann kurioserweise zu einem Tor, was zu dem Zeitpunkt 78. ja wirklich komplett aus dem Nichts fiel. Ne?
So, ja, und es ist so ein bisschen absurd, weil es halt der Chancenverwertung in der ersten Halbzeit komplett entgegensteht, ne? Dass du dann im Prinzip eine Chancenverwertung von 100%
hast. 100% hast in der zweiten Hälfte, ja.
Ich fand es, also unterm Strich natürlich auch, weil wir gewonnen haben, ich fand es ein super Fußballspiel. Ich habe es total gerne gesehen, was ich jetzt echt nicht über viele Spiele sage. Habe mich so für die Mannschaft gefreut, dass sie einfach auch endlich mal ein Kacktor kriegt. Weil das ist wirklich, also die Tore, die sie in der ersten Halbzeit hätten machen können, das wären alles so Kategorie Richtung Traumtor fast gewesen. Ne, dieser Volley-Schuss von Marie, den du gerade nochmal angesprochen hast und so. Und natürlich freut man sich und jubelt und guckt sich das nochmal gerne an und so. Aber du gewinnst in der Liga keinen Blumenpott, wenn du nicht diese Tore machst wie dieses 3:2.
Ja, naja. Ja, schon witzig. Der Auslöser des ersten Gegentors der Eintracht spitzelt das Ding dann noch so. Ja. Also er schien es berührt zu haben, weil alle jubelten mit ihm mit. Man konnte es auch noch 5 Wiederholungen nicht genau erkennen, ob es jetzt der Hackentrick von Häuser oder tatsächlich dann noch die Fußspitze von Chor war. Wir gönnen es dem Jungen natürlich auf jeden Fall. Die Geschichte von ihm ist ja nun allgemein bekannt, und dass er jetzt noch sein erstes Profitor schießt, genau zum richtigen Zeitpunkt. Umso schöner. Danach passierte auch eigentlich gar nicht mehr so rasend viel. Und dann kam diese aller- oder vorletzte Szene in der Nachspielzeit, wo alle dachten, Leute, es wäre so sehr Eintracht gewesen, wenn das Ding jetzt noch reingeht.
Ja, und dann verlierst du 4:3.
Oder irgendwie sowas noch. Alle schauten nur diesem langen Ball vom Torwart aus der eigenen Hälfte gedroschen irgendwie nur hinterher. Und plötzlich stand halt ich glaube, Ömichen war es, steht da völlig frei vor RTH, und dass er wirklich, wie RTH diesen Ball irgendwie noch abwehrt, das weiß er wahrscheinlich selber nicht mehr. Also es lief auch keiner, weil alle völlig ungläubig standen. A, wieso steht da ein Dresdner frei? Wieso ist der Ball nicht im Tor? Es lief überhaupt keiner zu ihm, um zu gratulieren und abzuklatschen. Dann gibt es eigentlich immer diese Demonstration der Stärke, wo es dann Leute irgendwie so, ne, keine Ahnung, abklatschen, sich gegenseitig in die Brust springen, und was der Henker, was da kam, gar nichts, alles guckt nur, was war da gerade passiert?
Ja, Weltklasse-Parade, unglaublich, wirklich, also perfektes Timing, macht sich da lang, und wehrt ihn halt auch nicht wie da in vorigen Szenen nach vorne ein bisschen unglücklich ab, sondern richtig zur Seite. Und es ist ja so, dass wenn du siehst, ein Torhüter schafft so eine Parade. Zumindest mir geht es so, dass ich dann in den Minuten danach denke, der hält jetzt auch alles.
Naja.
Also, ne, genau. Weil die ja dann jetzt so diesen Hyperfokus irgendwie kriegen oder so eine Aura oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, dann gab es noch eine Ecke, die fängt er dann aber auch einfach ab.
Völlig souverän ab.
Und schon wirklich richtig stark. Also das einzige Minus ist halt wahrscheinlich die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt schon Brett, muss ich schon sagen.
Ja.
Und das nicht, ne, also nicht so dieses, oh mein Gott, wo kam das denn her? Also es war jetzt ja nicht untypisch sportlich überragende Leistung oder so, ne, sondern schon, war halt Abstiegskampf pur. Ja. Und das finde ich schon sehr beachtlich, wie wir geschlagen haben.
Also Spiel war auf jeden Fall ein Spektakel. Was mir also wirklich Hoffnung gibt, ist, dass sie es wirklich geschafft haben, nach diesem Doppelschlag wieder Stabilität reinzukriegen. Weil da muss ich Trainer und Spielern recht geben. Vor 4-5 Wochen hätten wir das Spiel 5:2 verloren. Mit Sicherheit. Da wären wir völlig auseinandergebrochen.
Ja, gerade eben auch wieder mit einer diesmal unverschuldeten, aber eben Sperre auf einer zentralen defensiven Position. Ist auch einfach vielsagend. ihr habt da letzte Woche drüber gesprochen, aber dass jetzt eben die Sperre für ein Spiel verhängt worden ist nach einer glattroten Karte, ist ja dann irgendwie auch Zugeständnis genug.
Man konnte sich drüber streiten. Ich fand nicht, dass es eine echte Fehlentscheidung war, bin ich ganz ehrlich.
Nee, aber also so, es ist halt diesen. Nein, also.
Rot war ein Tick zu hart vielleicht. Ja, genau. Mein Hauptargument ist, Frenkert muss da nicht so reingehen.
Ja,
er kriegt den ohne Grätsche und mit der Grätsche riskierst du immer jeglichen Scheiß halt eben in so einer Situation.
Ja, das stimmt und es ist auch. Also ich kann auch nachvollziehen, warum der Videobeweis da nicht eingreift, weil ich auch denke, es ist also klare Fehlentscheidung auf dem, wie auch immer dieser Videobeweis definiert ist, aber ist es wahrscheinlich nicht. Aber er ist schon sehr weit rechts und er ist auch nicht, also weder der Kieler
Man kann drüber streiten. Ja, es gibt Argumente dafür zu sagen,
das stimmt.
Das war eine gelbe.
Es war eine so hellrote Karte, dass halt,
hellrot können wir mal so sagen.
Ja. Also er war jetzt gegen Dresden gesperrt und jetzt gegen Schalke nächste Woche darf er wieder ran. Ja. Und ich finde, sowas ist dann. Ja, also egal, was ich sagen wollte, ne, der Spieler hat gefehlt, obwohl der obwohl er gute Leistungen gebracht hat zuletzt. Und ich freue mich, dass ein Chor, nachdem er ja in den ersten Spielen nicht so richtig glücklich aussah und ich ehrlich gesagt auch nicht so optimistisch war, dass er sich da aufrappeln würde. Mhm. Aber jetzt gegen Dresden vielleicht irgendwie auch mit Lowlights, aber gegen Kiel zum Beispiel war ja eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Insofern hoffe ich, dass sich eben tatsächlich jetzt dieser neue Defensivverbund irgendwie gut gefunden hat. Marie gefällt mir so gut aktuell. Ich weiß jetzt nicht, was man gegen Schalke hoffen darf. Die sind jetzt schon Tabellenführer für die nächste Woche.
Haben noch nicht gespielt. Bisher haben sie 8 Gegentore in 16 Spielen. Das macht mir echt auch Sorgen.
Ja, also. Also wo deren Saison endet, ist, glaube ich, verhältnismäßig deutlich zu sehen. Aber wir haben uns gegen Aufstiegskandidaten oft nicht so schlecht getan. Müssen die auch erstmal kommen.
Jetzt kommt die Frage, Anna, an dich, auf die ich mich schon am meisten gefreut habe. Was macht es mit dir, dass Eintracht ohne Frenkert gewinnt?
Ja, das schwächt jetzt natürlich meine argumentative Position, das sehe ich. Ach ja, ich mag den einfach. Das ist doch auch...
war natürlich nur Spaß.
Ohne Frenkert hätten
wir... Man hat gesehen, ich glaube, mit ihm hätten wir das Spiel anders über die Zeit geschaukelt. Da bin ich mir schon relativ sicher. Also da fehlte er ganz klar da hinten. Also das merkte man schon.
Ja, aber wie gesagt, also es ist gut, dass das Team sich so weit gefunden hat, dass sie jetzt hoffentlich eben Ausfälle kompensieren, dass es hoffentlich Ausfälle kompensieren kann. Mhm. Weil es einfach dazu kommen wird, dass wieder nochmal jemand verletzt ist oder...
Wieso sollte jemand gesperrt werden bei Eintracht? Wie kommst du denn da jetzt drauf?
Ja, ganz komisch. Kam mir gerade so in den Sinn. Kann ja mal passieren.
Irgendwann ist man da halt auch mal dran, das stimmt schon.
Aber ich finde das ehrlich gesagt, ne, wenn wir dann bald wieder eine rote Karte bekommen, dann heißt es, ja, das ist schon die 18. für Eintracht Braunschweig in dieser Saison, bla bla bla. Und ich finde, das wirft so ein bisschen, also es wirkt so, als wären wir irgendwie so eine Mannschaft aus Grobian. Und das stimmt ja gar nicht. Also natürlich sind da viele berechtigte rote Karten bei gewesen. Und ein Würgegriff, okay. Aber sonst war es ja oft auch einfach so schlechtes Timing, letzter Mann. So. Also,
ja.
Vielleicht rede ich es mir auch gerade schön. Das kann sein. Ja, ich find's einfach schön, und als Fan darf man ja auch einfach komplett subjektiv opportunistisch sein, dass das gerade irgendwie sich so ganz gut anfühlt. Wir haben 17 Punkte. Das ist gut.
Ja.
Und
4 mehr jetzt schon als in
und der letzten Saison. Magdeburg, muss ich sagen, die geben richtig Gas gerade. Da sehe ich nicht, dass die dauerhaft da unten mit drin bleiben. Dresden schafft es halt irgendwie nicht so richtig, die Punkte zu holen. Meine Hoffnungen auf die letzten beiden Plätze liegen im Moment auf Düsseldorf und Dresden. Wenn ich das ja, hier einmal das so
Düsseldorf, frei heraus. Düsseldorf wage ich noch zu bezweifeln. Also ich glaube eher, dass das noch ein anderes Team, wie so oft, da unten nochmal wieder mit reingezogen wird. Also das weiß ich, sei es Bielefeld, keine Ahnung.
Ja, Bielefeld, das stimmt.
Sei es Fürth, die ja eh schon mit in der Verlosung sind. Mal gucken. Wir müssen einfach bei uns bleiben. Mal gucken nach dem nächsten Spiel, was mir ein bisschen schwerfällt, was Backhaus so ein bisschen als Bonus- oder Pokalspiel bezeichnet hat. Auch da geht es um 3 Punkte, die uns verdammt gut tun würden in dieser Situation. Ganz egal, wer da kommt. Weil 5 Euro ins Phrasenschwein dieser Liga, auch wenn Schalke natürlich schon eine Nummer ist, kann jeder jeden schlagen. Also auch die Hertha hat ihren unfassbaren Siegeslauf ja mittlerweile eingebüßt. Also insofern,
ja,
Bange machen gilt nicht.
Definitiv. Also das heißt auch, dass wir am letzten Spieltag auf Schalke spielen, ne?
Ja, wir sollten nicht in der Situation sein, dass wir das Spiel gewinnen müssen.
Das ist gut gesagt.
Das wäre schwierig.
Ja.
Es sei denn, Schalke ist seit 3 Spielen schon aufgestiegen und schickte C11 auf den Platz oder sowas, aber was sie nicht machen werden, weil sie natürlich am letzten Spieltag trotz Aufstieg nochmal ihr Publikum mitreißen wollen werden. Aber mal sehen, es ist noch viel Zeit. Schalke ist auch ein Club, der es noch vergeigen kann. Das haben sie auch in ihrer DNA. Trotz allem, insofern warten wir mal ab, gucken wir nicht zu weit in die Zukunft. Wir schauen mal, freuen uns erstmal auf Schalke, dass wir das mit diesem 6-Punkte-Sieg im Rücken angehen können. Darauf freuen wir uns erstmal. Frenkert wird wieder zurückkommen, das ist schon mal gut.
Lukas, glaub an dich.
Insofern schauen wir mal, ob er mithilft, dass wir 3 Punkte nochmal unterm Weihnachtsbaum bekommen oder zumindest einen, das wäre ja auch schon mal was.
Zumindest einen, ja.
Ja, und dann werden wir in der nächsten Folge mal einen Summenstrich ziehen, ein Zwischenfazit ziehen.
Ja.
Mal gucken, wo wir in dieser Saison so stehen und warum.
Aus
in diesem Sinne,
Thomas,
wünsche ich allen einen schönen Advent.
Ja auch, danke schön.
Wir hören und sehen uns in diesem Sinne.
Bis dahin.
Bis bald. Tschüss.